Genau, ich bin Tobias. Christoph hat es ja gerade schon gesagt, für die, die mich nicht kennen. Ich freue mich heute tatsächlich, ich freue mich nicht, dass es die letzte Predigt ist, aber ich freue mich heute zu predigen und dann auch noch über einen meiner absoluten Lieblingstexte. Und ich denke, vielleicht komme ich auch irgendwann nochmal hier wieder und dann darf ich dann nochmal predigen, vielleicht dann über einen anderen Text. Aber ich habe am Anfang, bevor ich anfange, habe ich eine Frage an euch, ob ihr das kennt, dass man sich bei irgendwelchen Sachen abmüht und anstrengt, um irgendwelchen Standards zu entsprechen und dann klappt es doch nicht. Kennt ihr das? Ja? Ich hatte in der 12. Klasse in der Schule, hatte ich ein Fach, was mir absolut nicht lag. Also ich war nirgendwo der absolute Überflieger. Meine Schwester war total begabt in Sprachen, meine andere Schwester in mathematischen Sachen und ich war überall so Durchschnitt. Aber ein Fach in der 12. Klasse, das lag mir absolut nicht und das war das Fach Deutsch. Ich musste 4 Klausuren schreiben in der 12. Klasse und die 4 Noten in diesen 4 Klausuren waren 5, 5 minus, 5 plus, 5. Und ich habe echt alles versucht, ich habe mich angestrengt und es war trotzdem sehr deprimierend, weil es ging immer darum, irgendwelche Gedichte oder Geschichten zu interpretieren. Und ich habe es auch gemacht, aber anscheinend nie so, wie meine Lehrerin es hören wollte. Und ich habe dann angefangen irgendwann, weil meine Eltern mir auch schon so ein bisschen Druck gemacht haben, habe ich mir so Lektürschlüssel gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo drin steht, wie das Buch irgendwie zu verstehen ist. Habe das gelernt. Es hat trotzdem nichts gebracht. Die Klausur wurde nicht besser. Und es war super, super deprimierend. Ich konnte einfach die Maßstäben meiner Lehrerin irgendwie nicht gerecht werden. Und dann in der 13 ging es so langsam bergauf. Dann meine erste Klausur war eine 4 und meine Lehrerin schrieb dann drunter unter die Klausur ausreichend weiter so, Tobias. Ich hätte das vielleicht eher bei einer 2 oder so erwartet, aber es war leider nur eine 4. Aber ihr kennt das vielleicht auch, bestimmt nicht aus dem Deutschunterricht, so schlecht wartet ihr bestimmt nicht, aber aus anderen Bereichen, andere Gebiete, wo man irgendwelche Maßstäbe oder Erwartungen vorgesetzt bekommt, die man einfach nicht erfüllen kann. So sehr man sich auch anstrengt, so sehr man sich bemüht, man schafft es einfach nicht. Man ist nicht genug. Und oft sind diese Maßstäbe auch nicht in einem Fach, da kennt man das aus der Schule, aber auch oft Maßstäbe, die andere Leute an einen stellen, in Bezug auf Beziehungen. Vielleicht in der Schule war es irgendwie die Clique, zu der man dazugehören wollte und man hat sich angestrengt, so zu sein wie sie und dann hat man es doch nicht geschafft oder man hat es geschafft, musste sich aber immer wieder neu beweisen, dass man zu den Coolen hier irgendwie dazugehört. Das ist wahrscheinlich für die meisten von euch nicht mehr so der Fall, aber trotzdem ist es noch, dass man irgendwie zu anderen Leuten dazugehören will, zu irgendeiner Gruppe von Menschen und sagt, okay, aber das sind die Erwartungen, die Maßstäbe, so muss ich eigentlich sein, wenn ich dazugehören will und das schaff ich nicht. Meine Ansichten, meine Dinge, die mich beschäftigen, so wie ich bin, das passt einfach nicht zu den anderen. Ich entspreche vielleicht auch nicht den Standards, die irgendwie unsere Gesellschaft uns spiegelt. Ich habe nicht die Figur, meine Beine sind zu dick oder was auch immer. All das kann uns irgendwie spiegeln und ich habe dieses Gefühl, ich passe hier nicht hin, ich entspreche nicht dem Maßstäben. Und vielleicht hattet ihr sogar das Gefühl, als ihr das erste Mal hierbei erlebt wart oder die ersten Male, dass ihr sagt, okay, ich würde gerne irgendwie dazugehören, aber irgendwie passe ich hier nicht. Ich bin nicht so lustig, nicht so attraktiv in der Hinsicht, dass die Leute gerne mit mir zusammen sein wollen. Ich bin einfach nicht so. Ich bin vielleicht nicht so gesellig. Die Erwartungen, um wirklich dazugehören, die an mich gestellt werden, kann ich leider nicht erfüllen. Und manchmal legt sich das nach einer Zeit, weil man merkt, okay, ach, die Erwartungen hatten die Leute gar nicht. Aber oft bleiben doch diese Erwartungen und man sieht, das sind die Maßstäbe und ich kann sie nicht erfüllen. Vielleicht sind es aber auch gar nicht Erwartungen, die andere irgendwie an einen heranstellen, sondern es sind meine eigenen Maßstäbe, die ich an mein Leben stelle. Vielleicht Dinge, die mir schon von klein auf irgendwie eingebläut wurden, wo mir meine Eltern gesagt haben, so musst du sein, ein Mann hat so zu sein, eine Frau muss so sein, als Mutter muss man so sein oder als Christ muss man sich so verhalten. Und man stellt immer wieder fest, ich bin aber nicht so. Ich wäre gern so, ich streng mich an und dann einen Tag später ist es dann doch wieder anders. Und im Grunde zieht es sich durchs ganze Leben und ich würde sagen, das ist ein Thema, was jeden Einzelnen betrifft, mal mehr oder mal weniger. Und ich habe in der Vorbereitung für diese Predigt einen Forumseintrag bei elitepartner.de entdeckt. Nicht, weil ich gerade auf der Suche nach neuen Single oder Akademiker mit Niveau bin oder Single mit Niveau. Nein, aber ich fand es sehr interessant, da war ein Forum und da schrieb eine Frau, so von, wie es ihr gerade geht. Und sie schrieb, ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben lang schon, dass ich den Ansprüchen von anderen nicht genüge. in allen möglichen Bereichen, natürlich auch in Bezug auf Partnerschaft, dass ich nicht genug bin, so wie ich bin. Ich streng mich an und die Beziehung klappt nicht. Sogar sie schreibt, ich war eigentlich objektiv betrachtet der Attraktivere in der Beziehung oder was auch immer. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich genüge nicht. Ich genüge nicht den Maßstäben. Und viele Leute haben auf diesen Beitrag geantwortet. Das fand ich ganz interessant. Und viele schrieben und haben gesagt, ja, das, was du schreibst, genauso geht es mir auch. Genauso dieses Gefühl habe ich immer wieder. Und dann die Vorschläge, die kamen von anderen, was sie denn machen könnte jetzt mit dem Problem, waren, reichten von, du musst dich selbst annehmen, so wie du bist, oder du musst dich äußerlich so verändern und so attraktiv machen, dass die Leute sehen, was eigentlich, wie schön du eigentlich innerlich bist, dass das auch nach außen herausscheint, dass die Leute es auch wirklich sehen können. Das waren die Vorschläge, die kamen, aber immer wieder kam in allen Worten so zum Ausdruck, ja, wir kennen dieses Gefühl, ich will eigentlich genügen, aber ich entspreche den Maßstäben nicht, die an mich gestellt werden. Und jetzt habe ich eine Vorstellungsaufgabe für euch. Stellt euch vor, es gäbe einen Gott. Es gibt einen Gott und der sagt, welche Maßstäbe wirklich gelten. Und dieser Gott hat nicht nur irgendwelche Maßstäbe, indem er sagt, okay, du musst so und so sein, sondern sein Maßstab ist absolute Vollkommenheit, absolute Perfektion, Heiligkeit. Und jetzt stellt euch vor, wie viel krasser wäre es, wenn das die Maßstäbe sind. Das sind die perfekten Maßstäbe. Das sind nicht nur irgendwelche von irgendwelchen Deppen aufgestellte Maßstäbe, sondern von einem heiligen, perfekten Gott. Und wie viel krasser ist es, wenn wir diesen Maßstäben nicht genügen würden, seinen Standards nicht. Und es sind die besten Maßstäbe. Wie viel krasser ist es, wenn wir da versagen und merken, okay, das sind die Maßstäbe, die wirklich ein Gott aufstellt und ich kann ihnen nicht entsprechen. Und das ist die Situation, von der Paulus vor 2000 Jahren schreibt in einem Brief an die Gemeinde in Rom. Und er schreibt in fast drei Kapiteln, die ersten drei Kapitel, schreibt er eigentlich nur davon, wir als Menschen sind genau so. Gott hat Maßstäbe und keiner von uns kann diesen Maßstäben irgendwie auch nur gerecht werden. Keine noch so tolle, tugendhafte, vorbildliche Person, keine Mutter Teresa, kein Nelson Mandela oder welche moralische Person ihr sonst noch kennt, keine von diesen Personen kommt auch nur im Ansatz an das, was Gott eigentlich von uns Menschen verlangt. Er schreibt, keiner ist gerecht, auch nicht einer, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, alle sind vom richtigen Weg abgewichen, keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen, keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Und ein paar Verse weiter schreibt er, dass die ganze Welt, alle Menschen vor Gott schuldig sind. Das ist die Lage, die Paulus in diesem Brief, ist wahrscheinlich auch ein schöner Brief, wenn man den so am Anfang kriegt, und das dann so liest, beschreibt. Das ist unsere Lage, und das, sagt Paulus, ist die Lage von allen Menschen in Bezug auf Gott. Wir alle entsprechen den Maßstäben Gottes nicht, egal wie sehr wir uns bemühen. Seine Standards, seine Ansprüche sind einfach so viel höher als unsere. Und wenn du schon das Gefühl hast, von anderen Leuten, den Maßstäben von anderen Leuten nicht zu entsprechen, dann kann ich dir sagen, oder das ist das, was Paulus sagt, dann entsprichst du absolut nicht den Maßstäben, die Gott an dein Leben stellt. Und vielleicht kennt ihr die Situation, kann ich die Situation, die Paulus hier beschreibt, ein bisschen verdeutlichen mit einem Beispiel. Also stellt euch vor, ihr habt nach der Schule, weil es im Deutschunterricht vielleicht nicht so gut lief oder weil ihr einfach Bock drauf hattet, weil es auch was Cooles ist, einen Kiosk aufgemacht. Irgendwo auf einem Dorf in der Uckermark. Und ihr seid da jetzt in diesem Kiosk und es geht euch ganz gut. Ihr habt euer Sortiment an Gummibonbons in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Das ist super gut. Ihr habt 10 bis 12 Zeitungen, die ihr jetzt da auch schon zum Angebot habt. Und es kommen so 15, 20 Leute jeden Tag vorbei, quatschen mit euch und kaufen mal eine Zeitung oder ein paar Gummibärchen. Und ihr macht natürlich auch Werbung für euer Kiosk. Ihr druckt immer so DIN A4 Blätter aus und da schreibt ihr die neuesten Sonderangebote drauf und ihr kennt euch sehr gut aus mit dem Computerprogramm Paint, kennt ihr das? Das ist bei Windows. Ihr könnt da mit dieser Sprühflasche die tollsten Bilder machen und macht die besten Werbung, hängt die draußen an euer Kiosk und ja, es läuft so, 1, 2 Leute kommen mehr pro Tag und das ist eigentlich ganz gut und ihr seid ganz zufrieden. Und dann auf einmal, eines Morgens habt ihr auf einmal in eurem Briefkasten eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch in der größten Werbeagentur in New York in eurem Briefkasten. Und ihr denkt euch, ja, wenn die mich schon einladen, könnte ich ja mal machen. Und den Job, für den ihr euch da bewerben könnt, das ist der Posten, nicht einfach irgendein Job, sondern es ist der Posten des stellvertretenden Chefs. Also der Job direkt unterm Boss. Und wenn ihr den Job bekommt, dann seid ihr verantwortlich für alle Aufträge der Firma. Ihr habt tausende Angestellte unter euch. Ihr seid derjenige, der die wichtigsten Entscheidungen treffen muss. Und ihr macht euch auf und sagt euch, ja, es war ganz schön hier, aber das, vielleicht ist es ja noch cooler. Und ihr macht euch auf, fliegt nach New York und dort sitzt ihr dann in dem Bewerbungsgespräch und man fragt euch nach euren Fähigkeiten und euren Erfahrungen. Nach euren Berufserfahrungen in dem Gebiet, so ein großes Unternehmen zu führen, euren Referenzen, euren wirtschaftlichen Fähigkeiten, euren Umgang mit Grafikprogrammen aller möglichen verschiedenen und welche Projekte ihr bis jetzt schon betreut habt. Was ihr sehr schnell merkt ist, okay, was ich vorzuweisen habe mit meiner Erfahrung von dem Leiten des kleinen Kiosks in der Uckermark, ist absolut nicht ausreichend für das, was ich für diesen Job bräuchte, was die erwarten für jemanden, der diese Stelle hat, was diese Werbeagentur verlangt. Wirklich gar nicht. Das ist eine ganz andere Kategorie, ganz andere Maßstäbe, die daran gesetzt werden. Und ihr habt keine Chance, vor dem Personalchef irgendwie zu bestehen. Ihr sitzt da und fallt wahrscheinlich schon innerlich zusammen und sagt, warum bin ich nur überhaupt hier hingekommen? Ihr habt keine Chance. Und ihr müsst dann wieder zurück in euer Kiosk und da wieder weiterarbeiten. Selbst wenn ihr euch bemüht hättet und dann sagt, guck mal hier, dieses Plakat habe ich hier super toll mit Paint gemacht, daraufhin kamen zwei mehr Kunden diese Woche, das hätte keinen Zweck, weil es ganz andere Maßstäbe sind. Und das ist ungefähr die Situation, die Paulus beschreibt, die wir als Menschen vor Gott haben. Was er in den ersten Kapiteln im Römerbrief aufzeigt. Wir haben nichts vorzuweisen, was den Maßstäben Gottes entsprechen würde. Wir können nichts mehr tun, um irgendwie zu bestehen. Gottes Maßstäbe sind irgendwo ganz hier oben und selbst unsere besten Bemühungen, selbst von den Menschen, die wir sagen würden, das sind die besten Menschen, die sind ganz hier unten. Das ist ungefähr dieses Bild. Und es geht so weit, dass die Bibel sogar sagt, was Paulus schreibt, dass wir durch unser Versagen, dadurch, dass wir diese Maßstäbe nicht erreichen, sogar schuldig vor Gott sind und wir eine Strafe verdient haben. Das sind absolut trübe, düstere Aussichten eigentlich, was Paulus hier beschreibt. Aber ich bin sehr froh, dass er weiterschreibt und nicht dabei stehen bleibt. Und über die nächsten Verse, die direkt danach kommen, möchte ich heute mit euch sprechen. Und ich lese sie einmal vor und ihr findet sie, glaube ich, hier vorne auch und in eurem Programmheft. Und da könnt ihr mitlesen. Paulus schreibt in Kapitel 3 vom Römerbrief ab Vers 21. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz, sofern das Gesetz zur Leistung auffordert? Nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert? Ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Komplizierter Text vielleicht, wenn man so zum ersten Mal hört, aber doch ein unglaublich toller Text. Theologen haben gesagt, das ist der schönste Text in der ganzen Bibel eigentlich. Diese Worte, doch jetzt, so fängt der Text an, doch jetzt werden wir für gerecht erklärt aufgrund des Glaubens. Die große Wende, die Gerechtigkeit Gottes kommt uns zugute. Aber was heißt das? Wir bleiben mal in dem Bild von dem Kioskbesitzer. Also stellt euch vor, ihr sitzt jetzt gerade da noch. Der Personalchef vor euch mit schon fast wütender Miene, seine kostbare Zeit zu verschwenden. Und ihr sitzt da und es stellt sich raus, dass ihr nichts vorzuweisen habt, was irgendwie genügen könnte. Und ihr seid kurz davor, dass ihr euch rausschmeißen vom Sicherheitsdienst. Und dann passiert etwas ganz Besonderes. Auf einmal geht die Tür zum Büro auf und ein Mann kommt rein. Der Besitzer und der Gründer der Firma kommt herein und er hat einen ganzen Ordner mit Unterlagen, mit Papieren und so weiter dabei. Und auf diesem Ordner steht Leistungsnachweis. Und er gibt diesen Ordner dem Personalchef und der Personalchef ist ja auch sein Boss, fängt an durchzublättern und so langsam, er liest und liest, und so langsam fängt seine Miene an, sich aufzuhellen. Und er wird immer begeisterter und man merkt, dass er schon manchmal so ein bisschen anfängt zu lachen und er liest immer weiter und er grinst. Zwischendurch kommt so ein Ausruf, Wahnsinn, unglaublich, und er liest weiter und er merkt, boah, das sind die perfekten Unterlagen, die besten Referenzen, der beste Leistungsnachweis. Er belegt unglaubliche Erfahrungen in der Leitung von einem Unternehmen, in der Gründung von einem Unternehmen, Erkenntnisse in der Werbebranche, Leitung eines riesigen Unternehmens. Der zeigt unglaubliche Treue, diese Person, die da beschrieben wird in diesem Leistungsnachweis, unglaubliche Treue zum Unternehmen, Leidenschaft, Aufopferungsbereitschaft, Fähigkeiten, alles. Das ist der perfekte Leistungsnachweis. Und im ersten Moment fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, Sind das jetzt die Unterlagen von irgendeinem anderen Bewerber, der nach mir kommt? Es wird ja nicht unbedingt besser. Auf einmal seht ihr, während er so durchblättert, dass auf jedem von diesen Zeugnissen und auf diesen Referenzen, auf diesen Leistungsnachweisen, da steht auf einmal euer Name drauf. Auf jeder einzelnen Seite. Und der blättert weiter und ihr seht, was? Da steht mein Name drauf. Auf jeder einzelnen Seite steht euer Name. Aber alles, was da drin beschrieben wird, das habt nicht ihr gemacht, sondern es hat der Gründer selbst, der diese Unterlagen gebracht hat, der hat es gemacht, der Chef der Firma. Er, es sind seine Leistungen. Aber auf den Leistungen steht jetzt der Name des Kioskbesitzers aus der Uckermark ohne jegliche Erfahrung. Und der Personalchef schaut sich voller Begeisterung die Unterlagen an und freut sich und sagt, ja, es gibt keinen besseren für den Job. Es ist mehr hier drin beschrieben, als eigentlich nötig wäre. Und ihr bekommt den Job, weil ja euer Name draufsteht. Werdet angenommen und gleichzeitig noch mit Anerkennung und Lob überschüttet. Die firmeneigene Zeitung berichtet sofort von euch, die New York Times berichtet, boah, was ist das denn für eine Person, die jetzt diesen Job kriegt, und ihr seid voller Anerkennung und voller Lob überall und ihr werdet mit Anerkennung und Zuneigung überschüttet. Und ungefähr das ist das, was Paulus hier beschreibt mit die Gerechtigkeit Gottes kriegen wir. Das ist ungefähr dieses Bild. Und das ist die Lösung für diese ausweglose Situation, in der sich alle Menschen vor Gott befinden, die Paulus hier beschreibt. Jesus hat den perfekten Leistungsnachweis erbracht und Gott gibt ihn nun uns. Gott erklärt, dass nun unser Name, dass dein Name unter dem Zeugnis oder auf dem Zeugnis steht. Es muss wirklich nichts mehr getan werden. Wir bekommen diese Gerechtigkeit, diesen Leistungsnachweis und Gott schaut uns an und sieht nicht mehr unsere fehlenden, unser Versagen, unsere ganzen tausenden Versuche, wo wir den Maßstäben irgendwie entsprechen wollten, es aber nicht geschafft haben, sondern er sieht die perfekten Unterlagen, die perfekten Leistungsnachweis. Alles, was nötig war, hat Jesus getan und wir stehen da mit dem Leistungsnachweis. Aber was bedeutet das jetzt genau? Was bedeutet es konkret für mein Leben? Was bedeutet es in Vers 26, wenn da steht, durch dieses hat er jetzt gezeigt, in unserer Zeit, seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf ihn setzt. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich bin von klein auf irgendwie in Kindergottesdienst gegangen und ich habe lange, lange Zeit in meinem Leben verstanden oder es versucht, so zu verstehen, was diese Nachricht vom Kreuz ist oder was dieser Text hier bedeutet ist. Okay, Jesus ist für mich gestorben und jetzt ist mir vergeben. Das ist so die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft, diese gute Nachricht. Aber ich glaube, und das habe ich in meinem Leben festgestellt und auch in diesem Text nochmal neu, dass für gerecht erklärt werden noch viel mehr bedeutet. Vergebung ist eigentlich nur ein Teil davon. Vergebung, wenn man es überspitzt sagt, ist eigentlich was Negatives. Im Grunde bedeutet es sowas, okay, du bist freigesprochen von der Bestrafung, dann geh jetzt und mach's besser. Aber für gerecht erklärt werden, von dem Paulus hier schreibt, ist was Positives. Es ist viel mehr, es beinhaltet Vergebung, aber es heißt, okay, es ist ein Status mit Rechten und Privilegien, du bist angenommen. Vergebung heißt, du darfst gehen, deine Schuld ist vergeben, aber für gerecht erklärt werden heißt, du darfst kommen, du bist angenommen, du bist geliebt, du bist willkommen zu all meiner Liebe und meiner Nähe. Und ich glaube, den Unterschied zwischen Annahme und Vergebung kann man gut verstehen, wenn man sich vorstellt, wie Gott über uns denkt, was er empfindet, wenn er uns anschaut, wenn er dich anschaut. Was denkst du, sieht Gott, wenn er dich jetzt anschaut? Wenn er ganz in dein Innerstes reinschaut mit all deinen nicht so tollen Seiten und er guckt dich an, was denkst du, was sieht Gott? Auch wenn du sagst, okay, ich habe diesen Leistungsnachweis, ich glaube an Gott, ich habe diesen Leistungsnachweis eigentlich bekommen. Was sieht er jetzt in dir? Sieht er in dir einen ehemaligen Sünder mit Fehlern, mit Macken, dem er vergeben hat? Ist er vielleicht immer noch so ein bisschen enttäuscht? Ach, da könnte doch so viel mehr sein. Könnte so viel mehr sein. Sieht er in dir immer noch eine Person, der vergeben hat, aber die irgendwie noch dreckig ist? Oder sieht er in dir jemanden, der seine Gerechtigkeit hat? Jemand, der absolut reingewaschen ist? Was denkst du, ist Gottes Sicht auf dein Leben? Was Paulus hier meint, ist, dass uns nicht nur vergeben ist, sondern dass wir wertgeschätzt sind und angenommen sind. Und wenn man sieht, was Gott über Jesus sagt bei seiner Taufe, über Jesus sagt Gott, als Jesus getauft wurde, sagt er, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und man könnte auch sagen, das ist mein geliebter Sohn, der absolut wertgeschätzt ist, der absolut gerecht ist. Das ist mein geliebter Sohn, der den absolut perfekten Leistungsnachweis erbracht hat. Das ist mein geliebter Sohn, über den ich jeden Tag jubeln könnte und begeistert bin. Und das ist das, was Gott über dich und über mich sagt, wenn wir an Jesus glauben. Das ist viel mehr als Vergebung. Es ist die absolut pure Annahme und Begeisterung über unser Leben. Tobias, du bist absolut geliebt, absolut angenommen. Ich jubel über dich, wenn ich dein Leben angucke. Ich kenne dein ganzes Leben, ich kann tief in dein Herz gucken. Ich jubel über dich, ich staune. Das ist diese Annahme, das ist dieses gerecht erklärt werden, diese Gerechtigkeit Gottes, die wir bekommen können. Es ist so viel mehr als Vergebung. Es geht ganz weit. Aber wie bekommen wir das? Wie bekommen wir diesen Leistungsnachweis? Und ich lese nochmal Vers 24 und 25 vor. Und dass wir für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühnopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das vergossen wurde, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Wir bekommen diese Gerechtigkeit durch Glauben. Und genau an dieser Stelle kommt dieses Kreuz ins Spiel. Warum unsere Predigtreihe heißt, das Kreuz verändert. Denn alles, was nötig war, haben nicht wir gemacht. Wir haben nicht diese Leistung erbracht, sondern Jesus hat es erfüllt. Gott hat es nicht einfach seine Maßstäbe heruntergeschraubt und hat gesagt, ich bin perfekt und ich sehe, ihr könnt nicht perfekt sein, ihr seid voller Ungerechtigkeit, dann schraube ich einfach meine Maßstäbe runter, sodass auch ihr zu mir kommen könnt. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, er ist immer noch absolut heilig. Christoph hat vor letzten Gottesdienst darüber gepredigt, wie herrlich Gott ist, wie perfekt und dass wir eigentlich nicht bei ihm bestehen können. Aber Gott hat Jesus zum Stellvertreter für unsere Schuld gemacht. Und Jesu ganze Mission hier auf dieser Erde, als er hier war, war nicht einfach nur tolle Worte zu bringen, sondern seine Mission war, an unserer Stelle ein Leben zu leben, das zu 100% den Maßstäben Gottes entspricht, um uns dann diesen Leistungsnachweis zu geben. Und wir bekommen dieses Geschenk durch den Glauben an das, was Jesus am Kreuz getan hat. In dem Moment, an dem ich glaube und sage, okay, Jesus, ich komme da nicht ran, aber ich glaube, dass du das für mich getan hast, wird quasi dieser unsichtbare Tausch statt, in dem meine Ungerechtigkeit auf Jesus transferiert wird und ich seine Gerechtigkeit kriege. Mein Leistungsnachweis bekommt er und ich kriege seinen Leistungsnachweis. All meine Schuld und Scham, alle Situationen, in denen ich Gottes Erwartungen nicht erfüllt habe, mein ganzer Leistungsnachweis voller Stolz, Begierde, Neid, Tratsch, all das bekommt Jesus und ich bekomme seinen Leistungsnachweis, der absolut perfekt ist. Jesus wird am Kreuz verlassen, ich werde willkommen geheißen. Er wird verstoßen von Gott und ich werde angenommen. Und wir müssen nichts dafür tun. Es ist sein Geschenk. Es ist nichts, was wir leisten könnten oder müssten. Es ist Gnade, ein Geschenk. Keine billige Gnade, denn Jesus musste echt einiges erdulden am Kreuz. Aber es ist ein Geschenk und wir bekommen es, wenn wir glauben. Und eigentlich ist es so leicht, wenn man sich das vorstellt, okay, ich muss nichts tun, ich muss daran glauben, aber doch ist es so schwer, das wirklich im Leben anzunehmen. Es ist so oft nicht einfach, habe ich festgestellt, das wirklich zu glauben, dass das so ist. Mir ging es schon oft so, dass ich Momente in meinem Leben hatte, wo ich eine bestimmte Sache immer und immer wieder getan habe. Wo ich gedacht habe, okay, ich weiß, das ist falsch und ich will es nicht. Und dann habe ich immer wieder den gleichen Mist gemacht. Und jedes Mal danach habe ich gemerkt, okay, das ist falsch. Ich bin zu Gott gegangen, habe gebetet, manchmal habe ich geweint und habe gesagt, boah Gott, ich will das nicht. Ich weiß, dass es falsch ist. Ich weiß, dass deine Erwartung nicht einfach nur irgendwelche Erwartungen sind, sondern dass es auch das Beste für mich ist. Ich will das eigentlich nicht. Und Gott, ich verspreche dir, ich werde mich anstrengen, ich werde es nächstes Mal besser machen. Und kurze Zeit später wieder das Gleiche. Und wieder bin ich zu Gott gekommen und habe gesagt, Gott, es tut mir so leid, ich will das nicht. Und ich will das nicht. Und kurze Zeit später habe ich es wieder gemacht, obwohl ich mir doch so vorgenommen habe, es nicht wieder zu machen. Und immer wieder das gleiche Spiel. Und es hat mich fertig gemacht. Und oft hatte ich dann sogar Zweifel. Und vielleicht kennt ihr das. Liebt mich Gott überhaupt noch? So oft habe ich ihm irgendwie was versprochen und habe gesagt, ich will besser werden. Und ich hab's einfach nicht geschafft. Und es führte sogar dazu, dass ich irgendwann gesagt habe, ich bete nicht mehr mit Gott. Ich rede nicht mehr mit Gott. Was soll ich machen? Gott hält mich doch eh. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, muss er mich doch für einen Versager und für einen Lügner halten. Ich habe ihm so oft gesagt, dass ich anders sein will, dass ich wirklich das will, was er will, und ich mache es doch nicht. Ich brauche doch nicht mehr mit ihm reden. Ich habe sein Missvertrauen so oft missbraucht. Und ich habe dann gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe mein Bereuen ja wirklich ernst gemeint. Ich habe es ja wirklich bereut. Aber es hat nicht dazu geführt, dass ich irgendwie näher zu Gott gekommen bin, sondern gefühlt hat es mich weiter von Gott weggebracht. Je mehr ich das, ich bin immer weiter von Gott weggebracht. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht steckt ihr gerade genau in so einer Situation. Vielleicht ist es eine Person, auf die ihr wütend seid. Oder ihr seid irgendwo im Streit. Ihr habt euer Zorn oder irgendeine Sucht, die euch gefangen nimmt. Oder es ist Pornografie, wo ihr einfach rauskommen wollt, aber nicht rauskommt. Und ihr strengt euch an und wollt es immer besser machen. Aber ihr versucht und versucht und es klappt nicht. Und ihr schämt euch vor Gott. Ihr schämt euch einfach, wie ihr seid, und sagt, ich kann eigentlich gar nicht mehr ganz nah an Gott dran sein. Du willst es wirklich besser machen, du willst es schaffen, aber es klappt nicht und immer wieder fällst du. Und bei mir kam dann irgendwann so der Gedanke, wo ich dachte, okay, das ist gute Nachricht, das ist die gute Nachricht des christlichen Glaubens. Was ist denn daran eine gute Nachricht? Ich fühle mich scheiße. Ich gehe nicht zu Gott, ich fühle mich einfach dreckig. Und irgendwann habe ich mich gefragt, verstehst du eigentlich, was du da glaubst, was du schon von klein auf gehört hast? Verstehst du das eigentlich, dass ich eigentlich nichts mehr tun muss, um vor Gott irgendwie besser dazustehen? Verstehe ich das? Und ich musste mir eingestehen, irgendwann, ich glaube, ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was das eigentlich deutet. Ich habe immer nach dem Motto quasi versucht, doch noch ein bisschen besser zu werden, nach dem Motto, okay Gott, ich weiß, ich bin nicht gut, aber ich will wenigstens ein Stückchen besser werden, ich will ein bisschen besser werden. Und dann habe ich es langsam verstanden, dass mir nicht nur vergeben worden ist, dass Gott sagt, okay, ich vergib dir und jetzt streng dich an, damit du zu mir kommen kannst, sondern dass er mich schon angenommen hat, was dieser Unterschied da ist. Und ich bin die meiste Zeit eigentlich immer nur bei der Vergebung stehen geblieben und habe nicht verstanden, dass er mich wirklich annehmen will. Eigentlich ist es so einfach, ich muss nur glauben. Aber gerade weil es so einfach ist, ist es so schwer anzunehmen. Bei mir war es, wenn ich ehrlich bin, mein Stolz. Ich wollte mir nicht eingestehen, das kann ich im Rückblick reflektieren vielleicht sagen und immer mal wieder, dass ich mir nicht eingestehen wollte, dass ich wirklich mit absolut leeren Händen vor Gott stehe. Ich wusste, ich bin nicht perfekt, ich kannte mein Leben, ich weiß, ich bin nicht der absolute Bringer, aber ich wollte, dass Gott ab und zu kommt und wenn ich da was gut gemacht habe und dann mich verbessert habe, auf die Schulter klopfen und sagt, Tobias, boah. Also ich kenne ganz andere Kinder von mir, die sind, aber du kriegst schon Sachen hin. Du bist eigentlich gar nicht, so schlecht bist du gar nicht mehr. Das wollte ich. Ich war stolz, ich wollte nicht annehmen, dass ich wirklich nichts zu bringen habe, was irgendwie den Erwartungen Gottes entsprechen könnte. Und das ist, was ich verstehen musste und auch immer wieder neu verstehen muss. Aber Gott sieht in mir nicht mehr denjenigen, der das nicht bringen kann, sondern er sieht, wenn er mich jetzt anschaut, er sieht Gottes Gerechtigkeit, Jesu Gerechtigkeit in meinem Leben. Und zu glauben, das hat jemand mal aufgeschrieben, ich fand es sehr treffend, zu glauben heißt eigentlich zu sagen, ja Gott, ich habe schmerzlich gesündigt, ich habe ein Leben voller Schuld geführt, ich war ein Gotteslästerer, ich habe andere verletzt, ich war niederträchtig, es gibt kaum eine Sünde, die ich nicht begangen habe, und dann ein Satz, der mich wirklich getroffen hat, aber den ich echt feststelle, je länger ich Christ bin, es gibt kaum eine Sünde, wo ich nicht in der Lage bin, diese Sünde auch zu begehen. Aber ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich meinen Halt nicht in meiner eigenen Gerechtigkeit finde. Meine Gerechtigkeit liegt in Jesus Christus und Gott rechnet mir diese an. Er schaut nicht auf meine Schuld, sondern einzig und allein auf Jesus Christus. Und das ist die Botschaft vom Kreuz, die absolut verändert. Es ist ein Geschenk, reine Gnade. Und wie Paulus schreibt in Vers 27, es gibt nichts mehr, wo wir eigentlich stolz drauf sein könnten. Wir können stolz sein auf das, was Jesus getan hat. Denn auch alles, was jetzt in Zukunft kommt, wenn ich sage, okay, ich nehme das Geschenk an, das ist alles pure Gnade und ein Geschenk. Und ich habe schon öfter von Christen gehört, dass sie zu mir gesagt haben, ja, ich glaube ja, dass Gott mir irgendwie vergeben hat, aber ich kann mir selbst nicht vergeben. Ich habe Dinge in meinem Leben getan, ich kann mir das nicht vergeben. Ich glaube ja schon, dass Gott da irgendwo ist und dass Gott sagt, ja, dir ist vergeben, aber ich selbst kann mir nicht vergeben. Und auch wenn es vielleicht hart klingt, ich glaube, was ganz oft das Problem daran ist, dass wir uns selbst nicht vergeben wollen und können, ist, weil wir nicht wirklich annehmen wollen, genau wie ich, dass wir mit leeren Händen vor Gott stehen. Eigentlich sagst du, ich bin der Richter über mein Leben. Ich entscheide, was richtig ist und nicht Gott. Und das klingt vielleicht erstmal fromm, zu sagen, ja, Jesus, ich kann mir selbst nicht vergeben, aber eigentlich ist es nicht fromm. Es ist eigentlich ziemlich respektlos zu sagen, okay, Gott, du hast alles für mich gegeben. Du hast dein Leben, du hast deinen Sohn geopfert und sagst, alles ist bezahlt. Ich hab alles gemacht, alles, was zu tun ist, ist getan worden. Und ich sage dann, nee, aber ich selbst kann mir immer noch nicht vergeben. Und ich glaube, so oft hadern wir damit, uns selbst zu vergeben, nicht wirklich mit dieser Vergebung von uns selbst, sondern wir hadern damit, wirklich anzuerkennen, dass wir nicht selbst unser Retter sind, sondern Jesus unser Retter ist. In allen Bereichen zu 100%. Wir wollen weiterhin unser eigener Retter sein. Die zu sagen, okay, ich bin besser. Und wir, eigentlich ist es nur eine andere Form von Stolz. Und ich weiß, es fühlt sich oft auch nicht so an. Es fühlt sich nicht so an, gerade dann, wenn man wieder versagt hat. Wenn man dann sitzt und feststellt, boah, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Oder wenn man auf sein Leben zurückguckt oder gerade in so einer Situation steckt, dann fühlt es sich nicht so an, als ob Gott da steht und einen umarmt und sagt, boah, du bist absolut angenommen. Ich sehe nicht das, was du gerade getan hast, sondern ich sehe in dir das absolut geliebte Kind. Ich sehe den Leistungsnachweis von meinem Sohn. Es fühlt sich oft nicht an, so an. Aber ich kann euch sagen, Gefühle sind was Gutes, aber oft sind sie, gerade in dieser Hinsicht, ja, sehr trügerisch und nicht zuverlässig. Aber auch wenn mein Glaube schwach ist und ich es in dem Moment nicht so richtig spüren kann, ist es doch ausreichend. Und stell dir vor, du stehst an einem Abhang, an einem großen Felsen und guckst dir vielleicht die schöne Landschaft an und auf einmal fängst du an zu rutschen. Und du merkst, okay, ich stürze gerade ab. Es geht bergab. Und dann siehst du da einen Ast, der aus dem Felsen herauskommt. Und dieser Ast ist absolut tragfähig, dich zu halten. Wenn du dich daran festhältst, dann bist du gerettet. Wenn du innerlich absolut davon überzeugt bist, dass dieser Ast dich wirklich halten kann, wenn du absolut überzeugt bist, okay, wenn ich jetzt diesen Ast packen können würde und mich dranhängen würde, dann wäre ich gerettet. Aber du den Ast nicht packst, dann stürzt du ab und bist verloren. Wenn du aber da gerade in dem Moment, wo du über den Abhang runterfällst und diesen Ast siehst und denkst, oh, ich weiß nicht, ob der mich halten kann, der sieht schon ziemlich morsch aus. Oh Kacke, ich selbst wenn ich daran festhalte, ich werde abstürzen, aber du packst ihn trotzdem und der Ast hält, dann bist du gerettet. Denn das, was zählt, ist nicht die Stärke unseres Glaubens und die Stärke unserer Gefühle, wie sehr fühle ich mich, dass Gott mich annimmt, sondern das Objekt, der Gegenstand unseres Glaubens ist das Entscheidende. Und Jesus ist genau dieser Ast, den wir ergreifen müssen. Diese Anerkennung, diese Annahme, die wir haben, die müssen wir ergreifen im Glauben und sagen, ich halte mich daran fest, auch wenn ich es gerade nicht fühle. Und dann bist du gerettet. Wir müssen diese Hand packen und einfach im Glauben ergreifen, auch wenn wir das nicht immer spüren. Wenn er sagt, du bist von mir gerecht gemacht, von mir angenommen, dann ist das, was zählt und das Entscheidende. Und dann will ich dem vertrauen. Auch wenn ich super unsicher bin und Situationen habe, wo mir alles irgendwie oder andere mir was ganz anderes sagen. Und ich bin fest überzeugt, dass diese Botschaft vom Kreuz absolut verändern kann. Sie hat mich absolut verändert, mein Leben radikal. Und sie kann unsere Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen absolut verändern. die Sicht, wie ich mich selbst sehe, kann es absolut verändern. Ich muss mich nicht als den absoluten Versager sehen, selbst wenn ich es vielleicht bin. Das ist nicht mehr das, was zählt, sondern die höchste Instanz auf der ganzen Welt, Gott selbst. Er sagt jetzt über mein Leben, du bist perfekt. Du bist absolut geliebt. Du bist mein Kind. Ich jubel über dich, wenn ich dich anschaue. Und ich glaube, es wird auch verändern, wie wir mit Situationen umgehen, wo wir von anderen Leuten gespiegelt bekommen, hey, du bist nicht genug, du entsprichst unseren Maßstäben nicht. Dann ist es immer noch hart und es wird uns verletzen, wahrscheinlich an manchen Punkten. Aber es ist nichts mehr, was uns komplett aus der Bahn werfen muss. Selbst wenn mein Partner mir irgendwann sagt, nee, ich will dich nicht mehr, du passt nicht zu mir, dann haben wir doch in Jesus jemanden, der sagt, nein, zu mir passt du perfekt, zu 100%. Du bist absolut geliebt, du bist absolut perfekt in meinen Augen. Und ich muss mich selbst nicht mehr ablehnen, selbst wenn ich noch so oft versage. Und ich muss nicht mehr zurück auf meine Vergangenheit schauen und mich irgendwie deprimiert fühlen, sondern ich kann voll Freude in die Zukunft blicken und sehen, okay, meine Zukunft ist mit Jesus eine tolle Zukunft, weil ich weiß, dass seine Wahrheit zählt. Und mich fasziniert das jedes Mal aufs Neue, das zu sehen und das für mein Leben immer wieder neu zu ergreifen. Und ich weiß nicht, ob du heute überhaupt sagen würdest, nachdem was ich alles gesagt habe, ob du sagen willst, ich kenne das nicht. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich irgendwie den Maßstäben Gottes nicht entspreche. Aber stell dir doch vor, einen Gott zu kennen, der absolut perfekt ist. Und damit meine ich nicht, der ist nicht irgendwie korinthenkackerisch, dass er sagt, okay, so musst du alles sein, sondern der wirklich sagt, das hier, absolute Gerechtigkeit, absolute Liebe, Perfektion, das ist das, was mein Anspruch ist. Zu 100%. Und der kein Stück davon zurückgeht. Der sagt, das ist mein Anspruch. Aber der dann gleichzeitig sagt, stell dir das mal vor, der gleichzeitig sagt, ich schaffe selbst den Weg, wie ihr diese 100% erfüllen könnt. Ich finde das unglaublich. Und Jesus ist für uns am Kreuz nicht nur einfach den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient hätten, sondern er hat an unserer Stelle das Leben gelebt, das wir nicht leben konnten. Und das ist absolut befreiend. Das ist absolut verändernd. Und ich lade euch heute ein, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch nochmal ganz neu, diese Freiheit anzunehmen, dieses Geschenk anzunehmen und zu sagen, ja, Jesus, ich will dir vertrauen, ich will dich ergreifen. Auch wenn ich mich nicht so fühle immer, ich will dir glauben, dass deine Wahrheit wahr ist. Amen.